Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Es ist Sommer, über 30 Grad und der perfekte Tag für eine Grillparty. Im Kühlschrank liegt ein schönes Stück Fleisch. Das Haltbarkeitsdatum ist erst gerade abgelaufen. Es sieht aber noch gut aus. Vielleicht schmeckst du kurz dran. Ist es noch okay? Oder riskierst du es lieber nicht? Fleisch gehört zu den Lebensmitteln, wo wir besonders sensibel darauf reagieren. Und das aus gutem Grund.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
10 Jahre nach dem grossen Carnagrischen-Skandal, wo abgelaufenes und falsch deklariertes Fleisch im grossen Stil verkauft wurde, zeigt eine neue Blick-Recherche, auch bei den Carnacenter der ehemaligen Schwesterfirma ist offenbar getrickst worden. Mit der gleichen Methode. Ausländisches Billigfleisch verkauft als Schweizer Qualität. Tiefgekühltes als Frischware und teils sogar abgelaufene Produkte neu verpackt. Aber an was erkennt man verdorbenes Fleisch wirklich? Wie gefährlich ist es denn, wenn man es trotzdem isst? Warum verdirbt Fleisch überhaupt schneller als andere Lebensmittel? Und wie lagert man es richtig? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen klärt heute meine Kollegin Zina Albisetti mit der Giovanna Spielmann. Sie ist Mikrobiologin und Dozentin für Hygiene an der ZHW Life Science.
Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Spielmann.
Guten Tag, Frau Albisetti. Vielen Dank für die Einladung.
Gern. Der Blick hat eine grosse Recherche zu abgelaufenem Fleisch, das in Verkauf gekommen ist, gemacht. Wie erkennt man dann eigentlich, dass Fleisch nicht mehr gut ist?
Also, wenn das nicht mehr gut ist, meinen Sie, das ist schon verdorben. Und verdorben bedeutet qualitativ vermindert. Und wenn man spricht von der Qualität vom Fleisch, vom verdorbenen Fleisch, dann kommen unsere Sinne in Hilfe. Und wir können wirklich trauen unseren Geruchssinn und wir können das sehr wohl riechen, dass es verdorben ist.
Also besser riechen als sehen?
Definitiv. Kann man auch sehen bei gewissen, zum Beispiel bei Pullefleisch kann man das sehen auf der Oberfläche. Das hat sich wie einen dünnen Film gebildet und dann kann man das aber riechen auch. Nicht nur sehen dann.
Das heisst, kann Fleisch verdorben sein, auch wenn es noch gut schmeckt, oder stinkt es dann in jedem Fall?
Also hier würde ich wirklich einen kleinen Exkursus machen über die Definition, damit wir im Klaren sind betreffend Begriffe. Wenn wir sprechen von verdorben, das bedeutet, das ist qualitativ vermindert und das bedeutet, hier kommen wirklich unsere Sinne in Hilfe. Es sind schon ein Wachstum von Mikroorganismen da drin, aber die sind nicht schlimm, die sind nicht böse, diese Bakterien. Und dann haben wir aber eine andere Situation. Wir können auch Fleisch haben, die immer noch gut riecht, aber gleichzeitig könnte sein, dass in diesem Fleisch gesundheitsgefährdend Bakterien beinhaltet sind. Und die leider, diese böse Bakterien, man hört immer wieder von Listeria monocytogenes, diese riecht man nicht.
Was passiert denn eigentlich, wenn man verdorbenes oder eben qualitativ gemindertes Fleisch isst?
Gesundheitlich passiert nicht. Es ist nicht appetitlich. Und ich weiß es nicht, ob irgendjemand würde heutzutage noch in der reichen Schweiz noch mal auf die Idee zu kommen, ein Stück Pullefleisch zu essen, der schon einen Film mit nicht gut riechenden Bakterien drauf hat, ob sie die weiter braten würden und essen würden.
Aber wenn man es nicht weiß?
Ja, ich weiß es nicht, ob irgendjemand noch trotz den Gestank von diesem Stück Fleisch, ob das das trotzdem vorbereitet. Auch wenn er das trotzdem machen würde, gesundheitlich passiert gar nichts.
Auch nicht, wenn es die Bakterien hat?
Auch wenn sie eine neue Zahl an Bakterien sind. Wenn das verdorben, das sind gesundheitlich ungefährlich.
Okay. Wieso verdirbt dann Fleisch eigentlich schneller als andere Lebensmittel?
Also Fleisch ist ein Lebensmittel, das beinhaltet viele Nährstoffe, die eigentlich erlauben das Wachstum von Mikroorganismen. Es hat viel Wasser drin und dann hat er natürlich auch Nährstoffe. Und diese Bakterien, die finden alle Nährstoffe, die wichtig sind für das Wachstum. Und dann, wenn man sie nicht mit gewissen Prozeduren unterdrückt, dann wachsen sie ganz schön, weil sie haben alles zum Wachsen. Temperatur, Nährstoffe, Feuchtigkeit und genau, deswegen können sie problemlos wachsen.
Welche Keime sind denn jetzt bei verdorbenem Fleisch am gefährlichsten? Sie haben vorhin eben Listerien erwähnt. Es gibt auch noch Salmonellen. Gibt es noch weitere?
Ich würde das Wort verdorben gleichzeitig mit Salmonellen und Listerien nicht erwähnen, weil es ist nicht zwei Begriffe, die zusammenpassen. Also verdorben ist es wirklich voll mit Bakterien, die nicht gesundheitlich gefährlich sind. Wenn das Fleisch nicht schmeckt, es könnte sein, dass diese böse Bakterien beinhaltet und zu Salmonella und Listeria monocytogenes könnte auch ein Campylobacter jejuni dabei sein. Der ist sehr berühmt in den Pullefleisch vorhanden zu sein. Das sind die drei, die am meisten bekannt sind. Die kann man leider nicht riechen, die kann man leider nicht sehen. Und aus diesem Grund gibt es nur vorbeugende Maßnahmen, um sicher zu sein, dass man nicht erkrankt, wenn man einen nicht riechenden Fleisch isst, das aber trotzdem diese Bakterien beinhaltet.
Mhm. Was wären dann so vorsorgende Massnahmen?
Also zum Beispiel, wenn man im Sommer bei einem Grillparty zubereitet Bulefleisch, man sollte wirklich sorgen dafür, dass man Salate auf einem Schneidebrett schneidet mit einem Messer und das Poulet auf einem anderen Schneidebrett mit einem anderen Messer schneidet. Also diese gute Herstellungspraxis sollte auch die gute Hygienepraxis respektieren. Oder zum Beispiel, wenn man im Winter zu Weihnachtszeiten das berühmte Bourguignon, Fondue Bourguignon isst, sollte man eigentlich zwei Teller haben, einen für das rohe Fleisch und einen für das schon gekochte Fleisch. Also wirklich ungekocht zu gekocht soll wirklich getrennt bleiben.
Das hat damit zu tun, dass Salmonellen etc. abgetötet werden, sobald sie gekocht sind. Und sie sind eigentlich nur im ungekochten Zustand gefährlich.
Richtig, das ist so. Die Temperatur ist für die Bakterien über die 40, 50 Grad letal, kann letal werden. Es gibt einige, die sind ein bisschen mehr resistent gegenüber Temperatur, aber meistens ist es so. Leider kann man nicht genau das Gleiche sagen bei tieferen Temperaturen. Also im Kühlschrank, es ist nur eine Hemmung von dem Wachstum, nur vorübergehend. Nur bis das Lebensmittel im Kühlschrank bleibt, dann kann man garantieren, dass die Bakterien sich nicht weiter vermehren. Die sind ein bisschen verlangsamt, die sind eingeschlafen. Aber sobald man sie auf Raumtemperatur oder angenehme Temperatur wie auf einem Tisch bei einem Grillparty draußen im Sommer, dann können sie sich wirklich innerhalb von Stunden stark vermehren.
Sie haben jetzt erklärt, welche Rolle Bakterien spielen bei Lebensmitteln. Wie sieht es denn aus mit verdorbenen Lebensmitteln, die einen Pilzbefall bekommen?
Pilze spielen eine zentrale Rolle, vor allem bei dem mikrobiellen Verderb von Obst und Gemüse. Sie können mit den idealen Bedingungen, eben Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffen, Obst und Gemüse befallen. Da kommen, wie vorher schon erwähnt, unsere Sinne als Hilfe. Und das können wir sehr gut sehen, dass die Schimmelpilze haben jetzt unsere Erdbeeren befallen. Und dann können wir natürlich auch, falls Hefen wären, zum Beispiel in einen Apfelsaft, dann können wir das an dem Geruch erkennen. Wenn die Pilze den Verderb von Lebensmitteln verursachen, sie verkürzen eben die Haltbarkeit von diesen Lebensmitteln. Und dann, das Produkt ist nicht mehr verkauflich oder nicht mehr zu verzehren. Aber, das muss gesagt werden, wenn sie verderben, sind gesundheitlich ungefährlich. Also das ist, wie vorher erwähnt, qualitativ vermindert, aber gesundheitlich ungefährlich.
Also wie bei den Bakterien eigentlich auch?
Wie bei den Bakterien, also unappetitlich, aber gesundheitlich ungefährlich.
Okay. Wir haben jetzt gerade über die Temperatur geredet. Warum verdirbt ein Essen im Sommer eigentlich schneller? Einfach weil es wärmer ist in dem Fall.
Genau. Und dann oft tendiert man nicht die Kühlkette einzuhalten. Und dann man hat die Gewohnheit, draußen zu essen. Und dann vorbereitet man schon die Sachen um eine bestimmte Zeit. Und man isst eigentlich eine Stunde später oder anderthalb Stunden später. Und dann ist es schon ideal, wenn man schon nicht hygienisch von Anfang an gearbeitet hat, dann hat man schon viele Keime von Anfang an und die können sich auch noch schneller und dann werden sie noch mehr eine Stunde später werden.
Das heisst, Grillpartys sind eigentlich Feinde von den Keimen?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Wenn die Voraussetzungen, die vorbeugenden Massnahmen und das hygienisch die Hygiene eingehalten wurde, dann kann man problemlos Grillparty organisieren und so weiter. Man stellt fest von den Statistiken für Bundesamt für die Gesundheit, dass es gibt immer solche Peaks von den Lebensmittelvergiftungen mit Salmonella, Listeria und Campylobacter und die treffen zu den Grill-Saison und zu den Fondue-Bourguignon-Saison. Also wirklich zu Weihnachten und zu eben kommenden Partys im Sommer.
Mhm. Jetzt haben wir über Lebensmittel geredet, die unbedingt gekühlt gelagert werden. Gibt es aber auch Lebensmittel, die wir immer in den Kühlschrank räumen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre?
Ganz genau. Also sind zum Beispiel die klassischen Tomaten. Die verlieren vollständig im Kühlschrank ihren Geschmack und so auch die Bananen zum Beispiel oder Zwiebeln, die sind fehl am Platz. Die sollte man eigentlich bei Zimmertemperatur lagern.
Und wie tut man jetzt Fleisch korrekt lagern, damit es so lange wie möglich genießbar ist?
Es gibt im Kühlschrank unterschiedliche Abteilungen und man weiß, dass die untersten Teil oberhalb von der Schublade, wo die Gemüse gelagert werden sollen, diese Abteilung oberhalb von der Schublade ist eigentlich die kälteste in den Kühlschrank, weil eben die kalte Luft ist schwerer als die warme Luft. Das heißt, in den Kühlschrank, diese Abteilung ist die kühlste. Das heißt, Fisch und Fleisch sollen dort gelagert werden, weil es hat eine Temperatur zwischen 2 und 4 Grad. Und dann natürlich sollte man nicht überfüllen den Kühlschrank. So kann auch die Lebensmittel können wirklich kühl gelagert werden.
Wie ist es, wenn man Fleisch eingefrieren will? Gibt es da auch Grenzwerte, wo man sagt, länger als das und das sollte man Hackfleisch nicht gefroren im Gefrierer haben?
Regeln gibt es eigentlich nur eine einfache. Und zwar, man sagt, je mehr Fett gibt es in Fleisch, desto kürzer sollte die Zeit im Tiefkühler sein. Weil Fett kann oxidieren und das kann sein, dass wenn ich wieder auftauen lasse, das Fleisch, das ein bisschen einen ranzigen Geschmack hat. Also Schweinefleisch, am meisten Fett, 2-3 Monate im Tiefkühler und dann Wildfleisch kann man bis ein Jahr, anderthalb Jahre. Das sind so die Faustregel. Aber eben, das sind nicht in Stein gemeißelt. Also das kann man immer wieder flexibel sein. Es gibt aber im Internet ziemlich viele Broschüren von Metzgereiverbänden, die können auch dort orientieren oder man kann direkt zu den vertrauten Metzger die Fragen stellen. Wenn man weiß, ich kaufe jetzt ein Fleisch, ich weiß, ich verzehre das nicht sofort und auch nicht in den nächsten 2 Tagen, ich möchte das aufbewahren und schauen, dass es nicht verdirbt, dann werde ich das am besten tiefkühllagern und dann kann man den Metzger fragen an der Theke.
Da kommt es natürlich auch darauf an, dass das ja nicht vorher schon gefroren war und aufgetaut wurde beim Metzger, oder?
Richtig, weil das zweite Mal darf man nicht mehr. Ja, korrekt. Das sind Hinweise und Informationen, dass der Metzger an der Theke sollte eigentlich in der Lage sein zu liefern.
Jetzt hat sie ja mittlerweile auf eigentlich jeder Verpackung Haltbarkeitsdaten. Wie liest man die richtig?
Also, es gibt zwei Sorten von Daten. Die Lebensmittel, die müssen eine Datierung haben und man geht davon aus, dass alle müssen einen mindestens Haltbarkeitsdatum, also mindestens haltbar bis. Dann haben wir aber Produkte, die sind sehr schnell verderblich. Das ist eben Fleisch oder Milchprodukte. Und bei denen hat man lieber einen Verbrauchsdatum angegeben. Das heißt, Verbrauchsdatum, das ist zum Verbrauchen bis an dem Datum, und danach muss man das Lebensmittel entsorgen. Oder man weiß, mein Lebensmittel ein Verbrauchsdatum, dann einfrieren. Und das geht bei fast allen Lebensmitteln, außer zum Beispiel Milch. Das geht leider nicht, das kann man nicht einfrieren. Aber es geht sehr gut für Fondue-Mischungen, es geht sehr gut für Fleisch, es geht sehr gut für eine Mozzarella, für eine Ricotta. Das ist unproblematisch, das Einfrieren von solchen Lebensmitteln.
Welche Lebensmittel sind dann weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum noch genießbar?
Sind diejenigen, die haben einen MAD, das heißt einen Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei diesen sollte man wirklich die Sinnen trauen und einfach die geschlossene Packung, es ist abgelaufen, öffnen und wirklich schauen, riechen, schmecken. Und dann als Hinweis mache ich eine kurze Werbung, könnte man auf der Homepage von foodwaste.ca anschauen. Man kann eintippen, was für ein Lebensmittel man zu Hause hat. Voraussetzung, es muss noch abgeschlossen sein in die originale Verpackung. Und dann kann man schauen, dort haben wir Hinweise, HMAD plus wie viele Tage könnte man noch dieses Lebensmittel konservieren. Und so vermeidet man Food Waste, also Verschwendung von Lebensmitteln, weil man hat viel Energie und Geld investiert, um diese zu produzieren. Und das wäre eine Schande, sie wegzuschmeißen.
Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass Lebensmittel wie Zucker, Honig oder Salz wirklich ablaufen können. Aber können die auch schlecht werden?
Nein, die können nicht schlecht werden. Aber von der Gesetzgebung in der Schweiz müssen sie aber einen Mindesthaltbarkeitsdatum drauf haben. Aus diesem Grund auch Essig. Essig wird nie kaputt gehen. Es ist aber von der Gesetzgebung obligatorisch, einen Datum drauf zu haben.
Okay, aber da muss man sich keine Sorgen machen, wenn der Zucker abgelaufen ist, den man vielleicht noch gelagert hat im Keller.
Nein, wenn das in Ordnung gelagert worden ist, ohne Feuchtigkeit Antritte, dann kann man das problemlos verzehren.
Vielleicht noch zum Abschluss, wenn wir gerade bei der Lebensmittellagerung sind. Welche Fehler machen wir bei der Lebensmittellagerung am häufigsten?
Am häufigsten ist, dass die Einkaufgewohnheiten sind anders geworden. Wir tendieren sehr selten oder sagen wir es so, wahrscheinlich einmal die Woche einkaufen zu gehen, und wir kaufen ziemlich viele Sachen. Die wahrscheinlich werden sie nicht verzehrt in der Zeit, in einer Woche und so. Und dann hat man von den überfüllten Kühlschrank hat man nicht mehr den Überblick. Und aus diesem Grund, man entdeckt sie plötzlich, man schaut auf das Verbrauchsdatum drauf, oh, schon abgelaufen, und man schmeißt es weg. Also die Tipps ist immer, schauen zuerst, was im Kühlschrank noch vorhanden ist, und immer die Regel, was als Erste reingekommen ist, muss als Erste herausgenommen werden. Und zweitens eine Einkaufsliste vorbereiten, bevor man einkaufen geht. Und drittens nicht hungrig einkaufen zu gehen.
Ja, das kennen wir alle.
Genau.
Dann kauft man nämlich viel zu viel und der Korb ist bis oben voll.
Richtig, genau.
Merci für Ihre Auskunft und das Gespräch, Frau Spielmann.
Danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
Wenn ihr noch mehr über den neuen Fleischskandal lesen wollt, dann findet ihr ganz Blickrecherche in unseren Shownotes. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht auch heute wie immer der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Zitronen können an der Wasseroberfläche schwimmen, Limetten gehen unter. Limetten haben eine grössere Dichte als Zitronen und sinken darum im Wasser ab.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.